Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Du sag mal, weißt du eigentlich schon, was du am 01.01.2029 machst?
nee. Weshalb?
Ich habe aber so eine Vermutung, wenn es nach der SPD ge geht, wirst du am 01.01.2029 wahrscheinlich ein Video veröffentlichen, dass die Unternehmenssteuern gesunken sind.
Ja, perfekt. Ja. Gibt ja auch keine Eile, wenn man mal auf die internationalen Unternehmenssteuern im Vergleich schaut. Ja. Da wollen wir wohl die Spitzenplätze noch verteidigen.
Ja, es ist wirklich ein bisschen, also man merkt jetzt, ich gleite so ein bisschen ins Alberne ab, aber ganz anders kann man das ja vielleicht gar nicht bewerten. Es laufen ja gerade die Koalitionsverhandlungen und heute war im Handelsblatt zu lesen, wie die so laufen. Und tatsächlich streitet man über die Unternehmenssteuern. Da sind wir ja in Deutschland mit unseren 30% für Kapitalgesellschaften doch überwiegend relativ hoch, ja. Es gibt nur wenige Staaten, die ähnlich hohe Steuern haben, Japan zum Beispiel. Aber andere Staaten wie die USA mit 26% oder UK mit 25% sind da deutlich drunter. Und da ist ja eigentlich allen klar, dass das schon gesenkt werden müsste. Und die SPD ist auch dazu bereit. Allerdings erst 2029 tatsächlich. Und auch nur um 1%. Also dann würden wir von 30 auf 29% runtergehen. Das wäre doch was.
Ja, brutal. Ja, ja, schauen wir mal, was da kommt, ob die sich noch einigen, ne?
Ja, ist schon verrückt, ja. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die CDU hat irgendwie auch das ganze Pulver verschossen. Ja, man wartet jetzt so irgendwie drauf, ja, wann kommt denn jetzt mal, dass die CDU irgendwie einen Verhandlungserfolg hat? Bisher haben sie ja relativ viele Versprechen eigentlich nicht eingehalten. Und jetzt muss doch aber mal was kommen, ja. Und so richtig, scheint es ja so weiterzugehen. Also ich möchte jetzt nicht in deren Haut stecken, ehrlich gesagt.
Ja, ich meine, wir nehmen ja hier jetzt heute am Montag auf. Glaub, bis heute Abend, 17 Uhr, sollen diese Verhandlungsergebnisse der Arbeitsgruppen dann festgehalten sein und dann in den nächsten Tagen ja, soll es dann die ersten, vielleicht auch öffentlichen Ergebnisse geben. Aber du hast es angesprochen, ein paar Sachen sind schon rausgesickert, obwohl Friedrich Merz es eigentlich vermeiden wollte. Ja, ich bin mal gespannt, was da so jetzt noch kommt und ob sie sich einigen. Aber ja, die persönliche Meinung, gerade bei den Unternehmenssteuern, du hast es angesprochen, da geht es eigentlich eher in eine andere Richtung. Also zum Beispiel in Zypern, da soll dieser Non-Dom-Status jetzt ja aufgeweicht werden. Bisher ist es so, man muss 60 Tage in Zypern verbringen, um beispielsweise als ausländischer Investor Steuerfreiheit für in- und ausländische Dividenden zu erhalten, und ab dem 01.01.2026 verzichtet Zypern auf die 60 Tage Anwesenheitspflicht. Und auch wenn man auf andere Länder schaut, ich glaube, das einzige europäische Land, was noch vor Deutschland ist, ist bei den Unternehmenssteuern Malta, meines Wissens. Aber da muss man auch sehen, die haben zwar 35% Steuerbelastung im Gegensatz zu 29,9% in Deutschland, aber wenn man als ausländischer Investor da ist, kann man sich irgendwie 80% wieder erstatten lassen. Also von dem her sind wir da, wenn man es mal objektiv betrachtet, schon Spitzenreiter. Und als ich da neben Friedrich Merz im November 2024 auf der Bühne stand, hat er noch gemeint, er will unbedingt die Unternehmenssteuerbelastung auf 25% senken in Deutschland. Macht aus meiner Sicht auch Sinn in der digitalen Wirtschaft, weil wir konkurrieren ja nicht nur von, keine Ahnung, Freiburg nach Halle, sondern mittlerweile auch mit anderen Ländern. Auch in der Europäischen Union gibt es ja da massive Unterschiede bei der Unternehmensbesteuerung. Und ich glaube nicht, dass man da, dass es reicht, einen Körperschaftssteuersatz irgendwie um 1 Prozentpunkt zu senken und das dann auch erst zum 1. Januar 2029. Also, ja, das bringt keinem was.
Denke ich auch, ja. Und zumal man muss ja auch noch bedenken, dass das eine ist ja der Steuersatz. Da schaut man immer so drauf, ja, welches Land hat den niedrigsten Steuersatz? Das ist natürlich auch klar und einfach, das zu machen. Aber genauso ein wichtiger Aspekt für die Steuerbelastung ist ja, was kann man eigentlich so abziehen oder wie ermittelt sich der Gewinn? Ist man da freizügig und sagt eben, okay, man kann eben viele Sachen von der Steuer absetzen, also tatsächlich die gesamten Kosten, die man hatte, und es kommt wirklich nur darauf an, wie viel vermögender ist das Unternehmen geworden in einem Jahr, und das ist dann Grundlage für die Besteuerung. Oder ist man da vielleicht sehr restriktiv und lässt eben viele Dinge nicht zum Kostenabzug. Ja, da gibt es ja in Deutschland auch so einiges, was da jetzt nicht unbedingt, ja, besonders wirtschaftsfreundlich ist. Es geht ja los bei so Sachen wie, du kannst Bewirtungskosten nur zu 70% abziehen, Repräsentationskosten und so. Ich meine, das sind so kleine Sachen, die sind auch nachvollziehbar. Aber richtig problematisch wird es ja dann eigentlich bei der Gewerbesteuer. Das ist ja die zweite große Steuerart, die Unternehmen zu tragen haben. Ungefähr 15% schlägt die zu Buche. Da gibt es ja eine ganze Reihe an Hinzurechnungen. Ja, also das heißt, du hast letztendlich Umsätze gemacht, hast entsprechende Kosten, die tatsächlich mit den Umsätzen zusammenhängen. Und von denen kannst du eine ganze Reihe einfach überhaupt nicht abziehen und musst also einen Gewinn versteuern, der viel höher ist als deine tatsächliche Vermögensmehrung. Ja, da kannst du ja zum Beispiel Zinsen nicht vollständig abziehen, Miete, Pacht, Lizenzen. Solche Positionen können nicht vollständig bei der Gewerbesteuer berücksichtigt werden, sobald sie mehr als 200.000 Euro ausmachen. Kann man jetzt sagen, okay, kleine Unternehmen sind nicht von betroffen, aber große halt schon ganz enorm. Und dann ist die Steuerbelastung ja eigentlich doch nochmal ein Stück höher als diese 30%, wenn man bedenkt, dass man bestimmte Positionen gar nicht abziehen kann.
Ja, oder auch die Abschreibungsdauern. Also wenn ich sehe, dass so ein Handy immer noch mit irgendwie 5 Jahren angesetzt wird in AFA-Tabellen, ja, muss ich mich auch fragen, ist das noch realitätsnah?
Jetzt ist ja Robert Habeck weg. Der hat ja immer von der Superabschreibung gesprochen.
Ja, die kam ja auch nicht. Ja?
aber die könnte man natürlich auch gut gebrauchen. Das spielt ja da genau mit rein, dass man eben vielleicht sagt, okay, ich habe hier eine Maschine oder wie du sagst, ein iPhone oder einen Bürostuhl oder was auch immer gekauft. Der dient mir viele Jahre in meinem Unternehmen. Und der Werteverzehr ergibt sich erst über viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte. Bei Maschinen oder so wäre das ja so, dass man die viele Jahre nutzen kann. Aber trotzdem kann ich schon den kompletten Betrag, den ich bezahlt habe, jetzt steuerlich geltend machen. Das ist natürlich auch ein Vorteil oder ein Investitionsanreiz dann für Unternehmen, der sich so sicherlich mit dem Ausblick auf 2029 1% runterzukommen, jetzt erstmal nicht ergeben würde. So.
Ich habe mal ein E-Bike gekauft heute für mein Unternehmen.
Heute?
Ja. Und
tatsächlich, wow.
Ja, aber wenn, da habe ich
dann. Aber du, vielleicht gibt es ja noch Förderung.
Ja.
Hättest du noch gewartet, wer weiß.
So, ja, das kann sein. Aber ja, kann jetzt auch nicht immer auf den Start warten. Aber dann habe ich mal geschaut, weil das ist so leicht über der GWG-Grenze. Und aber es ging auch nicht runter. Und da habe ich mal geguckt und habe dann die Abschreibungsdauer mir angeschaut und habe auch gedacht, besser, ich hätte es mir nicht angeschaut. Ja, 7 Jahre. Ja, also ich weiß nicht viel, aber ich glaube, in 7 Jahren fahre ich das Ding nicht mehr. Und dann auch, ja, so Tische, Stühle, also 10 Jahre. Weiß nicht, das war vielleicht mal, aber ich will mal sehen, ob da noch jemand 10 Jahre am Stuhl sitzt, ja, heutzutage, aber gut, naja. Immerhin gibt es die GWG-Grenze, die sollte eigentlich jetzt ja auf 1.000 Euro hochgehen sollen, ja, viele damit gerechnet kam auch nicht, ja, also mit so kleinen Sachen beschäftigen wir uns in Deutschland, ja, und in anderen Ländern gibt es gegebenenfalls ja gar keine Steuern oder einen pauschalen Betriebsausgabenabzug. Ja, also schwierig.
Da geht noch was.
Da geht noch einiges.
Ich denke auch, interessant ist ja auch, wir nehmen ja heute am Montag auf, den 24. März, und am Mittwoch soll ja jetzt das Bundesverfassungsgericht über den Solidaritätszuschlag entscheiden, wo wir auch schon mehrfach gesagt haben, dass wir eigentlich der Meinung sind, dass das wohl so ausgehen wird, dass der Soli für verfassungswidrig erklärt wird.
Ja.
Zumindest sagt das auch so die Fachliteratur, dass man da eigentlich viele Argumente für findet mittlerweile. Vielleicht ist das ja auch schon so ein bisschen vorausschauend, dass man denkt, okay, der Soli geht eh bald weg, dann planen wir das schon mal mit ein als Steuersenkung. Was denkst du?
Also ich finde, da sollte man mal andere Sachen noch angehen und nicht aufs Bundesverfassungsgericht warten. Ich fand es damals schon problematisch, den dann so auszugestalten. Aber naja, so ist es.
Bleibt spannend die Woche auf jeden Fall. Ne?
Also man sollte halt aus meiner Sicht mal wirklich mal mutig sein und wirklich ein paar Sachen halt anstoßen. Ja, so, also wenn ich jetzt irgendwie einen Prozentpunkt die Körperschaftssteuer ab 2029 senke, ja, dann motiviere ich doch kein Unternehmen, da mal ordentlich zu investieren. Wenn ich jetzt allerdings mal, keine Ahnung, was weiß ich, so eine Superabschreibung oder so einführen würde, oder auch, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel beim Wohnbau, ja, jetzt nehmen wir mal an, ich würde diese degressive AFA plus Sonder-AFA, die es gibt, also man kann ja unter, sagen wir, ja, schweren Voraussetzungen, auch was die Bemessungsgrundlage und die Baukosten angeht, zumindest mal theoretisch 10% dann im ersten Jahr abschreiben. Wenn ich jetzt mal wirklich sagen würde, okay, für Mietwohnungsneubau, ja, habe ich irgendwie keine großen Voraussetzungen. Es muss halt eine neue Mietwohnung entstehen. Die sind ja meistens eh schon relativ gut, sagen wir, energietechnisch dann aufgestellt. Und da sage ich einfach für neue Mietwohnungsbauten ab 2026 mal 10% AFA. Ja, da würde ich mal sehen, wie dann die Bauwirtschaft nochmal angekurbelt wird. Ja.
Ja, das wird letztendlich ja bei der Frage, ist so ein Investment vorteilhaft oder nicht, wird der Steuereffekt ja letztendlich irgendwie auch mit dazu gerechnet. Ja, da musst du dich nur darauf verlassen können, dass du die Immobilie nach 10 Jahren dann noch steuerfrei verkaufen kannst,
Das,
wobei das jetzt erstmal kein Thema war
ja.
aktuell in den Koalitionsverhandlungen. Aber ja, ich glaube, da könnte man wirklich mit ein paar Anreizen schon einiges erreichen. Wurde wohl auch darüber gestritten bei der Gewerbesteuer. Ja, ist es ja auch so, dass man die abhängig davon zahlt, in welcher Gemeinde man tätig ist. Und da gibt es ja diese Niedrigsteuergemeinden hier, Monheim oder Grünwald bei München. Ihr habt bestimmt auch eine bei euch da in
Ja,
Baden-Württemberg, oder?
wobei, also hier ist ihr Gewerbesteuer Hochsteuerland.
Okay.
Naja.
Und jetzt wurde wohl darüber gestritten. Die SPD will wohl, dass man. Da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, dass man die Gewerbesteuer nur noch dort zahlt, wo tatsächlich die Tätigkeit ist und nicht dort, wo der Firmensitz ist. Ja, also so wo hat das zumindest das Handelsblatt zitiert, dass man eben darüber gestritten hat, dass das mit der Gewerbesteuer ja jetzt irgendwie doof wäre, dass man die dort zahlt, wo der Firmensitz ist und nicht da, wo man mit dem Unternehmen tatsächlich tätig ist, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, weil eigentlich, weiß nicht, da gibt es ja auch verschiedenste Strafverfahren, die ganz öffentlich da ausgetragen wurden, wo die Handydaten abgezogen wurden und nachgeguckt wurde, ob die Unternehmer tatsächlich an den oder die Geschäftsführer tatsächlich an den Niedrigsteuergemeinden tätig waren. Und wenn sie das nicht waren, hat man eben gesagt, du musst die Gewerbesteuer dort zahlen, wo du als Geschäftsführer die Geschäfte führst. Und wenn du eben den ganzen Tag in München sitzt, in deinem Arbeitszimmer, dann musst du die Gewerbesteuer in München zahlen und nicht in Grünwald. Also eigentlich ist das schon die aktuelle Rechtslage, über die man da streitet. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden bei der Gewerbesteuer, dass man da jetzt irgendwie Reformbedarf sieht, zumindest bei der Frage, wo jetzt man die Gewerbesteuer zahlt. Ja, das ist ja eigentlich schon so aktuell gesetzt, dass man jetzt nicht einfach nur dadurch, dass man seinen Sitz verlegt in irgendeine Niedrigsteuergemeinde, dann plötzlich was spart, sondern muss da auch tatsächlich tätig sein.
Könnte man mal einen Steuerwitz erzählen, ja? Findest
Okay, jetzt
du
hier
einen
mal.
Geschäftsführer in Grünwald? Ich war da zweimal in Bürogebäuden, kein Mensch da gesehen, aber okay. Außer viele, viele Briefkästen, ja? Und voll ausgestattete Büros, falls ich das Finanzamt auch mal ankündigt, aber gut.
Vielleicht gibt es dann natürlich so ein Vollzugsdefizit, ne? Das war ja eine Zeit lang so, dass sich da eigentlich bei Betriebsprüfungen keiner für interessiert hat, welche Gemeinde ist jetzt eigentlich zuständig. Ja, irgendwie die Finanzämter waren da nicht so richtig für zuständig oder die hat das nicht interessiert. Und jetzt erlebe ich das so, dass immer bei Betriebsprüfungen, zum Beispiel jetzt in NRW oder so, dann schaltet sich das Finanzamt Köln noch mit ein, oder Quatsch, nicht, die Stadtkasse Köln und sagt eben, hey, wir wollen jetzt hier an der Prüfung teilnehmen und wollen mal prüfen, ob das Unternehmen wirklich in Leverkusen oder in Monheim sitzt oder ob das nicht vielleicht eigentlich hier zu uns gehört und schickt da gegebenenfalls auch eigene Prüfer mit. Und ich glaube, da könnte man einfach auch durch den Vollzug der bestehenden Gesetze schon viel erreichen, weil du hast sicherlich recht, dass das an manchen Stellen noch ein bisschen freizügig gelebt wird. Aber ich versuche zumindest immer wieder darauf hinzuweisen, dass das so eigentlich nicht mehr aufrechterhalten werden kann und man da früher oder später wahrscheinlich größere Probleme bekommt, wenn man das Modell noch so fährt, einfach Firmensitz umgemeldet und dann zahle ich halt niedrigere Steuer. Wobei das schon verrückt ist, ja, also ich glaube, du kommst ja, wenn du jetzt in Monheim sitzt, hast du ja dann nur eine Gewerbesteuer von 7 oder 8%, das heißt insgesamt zahlst du dann nur 23% Steuern, wohingegen in München beispielsweise mit dem hohen Gewerbesteuerhebesatz von 490%, zahlst du 17% Gewerbesteuer, ja, teilweise 9% Differenz, das macht natürlich schon was aus, ja, und dann kann man sich so den Steuervorteil natürlich auch kann man den bekommen, wenn man einfach umzieht, aber eben tatsächlich dann auch tätig werden dort, wo man dann sich angemeldet hat, ja.
Zumindest in der Theorie. Ja, ja, Einkommensteuer, da fordert die SPD das, was sie schon immer gefordert hat, eine Einführung oder Wiedereinführung oder Reaktivierung ist es ja genauer gesagt, der Vermögensteuer. Und auch beim Spitzensteuersatz wollen sie auf 47% hoch, ja, und beim reichen Steuersatz auf 49%. Da wären wir dann bei beidem über 50, wenn man noch dann, wenn der Soli bleiben sollte, wenn das Bundesverfassungsgericht da keinen Strich durch die Rechnung macht, plus nochmal die Kirchensteuer, sind wir dann bei über 50%. Da haben wir vielleicht neue Verfassungsthemen dann, ja.
Tja, oder das ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen vorausschauend, ne, dass, ich meine, der Soli macht ja beispielsweise, wenn du jetzt in dem Spitzensteuersatz bist von 42%, wenn du das dann mal 1,55 rechnest, ja, bist du ja dann schon eigentlich bei 45% mit Soli, sobald du über 70.000 Euro, oder es ist, glaube ich, ja noch so eine Gleitzone, also so 80.000, 90.000 Euro Einkommen, zu versteuerndes Einkommen, dann kommt man ja schon in diesen Bereich, also ist das vielleicht auch schon so ein bisschen vorausschauend auf den Wegfall des Solis gedacht, könnte ich mir vielleicht vorstellen, ich weiß nicht genau, aber eigentlich auch nicht das, was die CDU so unbedingt versprochen hat, oder? Ich weiß gar nicht, war das im Wahlprogramm, dass der Steuersatz erhöht wird?
Das war nicht im Wahlprogramm. Ja, ich bin mal gespannt. Ich meine, das können natürlich auch so ein bisschen Muskeln spielen sein, dass man dann bei anderen Sachen vielleicht besser durchkommt. Aber ja, also ich glaube, die CDU kann sich jetzt nicht leisten, irgendwie die Vermögensteuer zu reaktivieren plus nochmal den Spitzensteuersatz zu erhöhen. Da haben sie, glaube ich, schon jetzt einige andere Probleme gehabt, nachdem sie die Schuldenbremse da aufgelöst haben, nachdem sie im Wahlkampf noch was komplett anderes gesagt haben.
Da hatte der Wolfgang Kubicki in einem Artikel darauf hingewiesen, dass die Verhandlungsposition für die CDU ja jetzt wirklich schlecht ist, weil wenn die Koalitionsverhandlungen jetzt scheitern, dann könnte ja Olaf Scholz erstmal weiter regieren in der Minderheitsregierung mit der gelockerten Schuldenbremse. Ich glaube, insofern kann sich die SPD ja dann auch ganz gut zurücklehnen und sagen, ja, was wollen die eigentlich von uns? Ja, haben wir jetzt eigentlich schon viel erreicht. Ja. Wir müssen jetzt hier überhaupt nicht denen irgendwie entgegenkommen. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so ist nicht mein Spezialgebiet Verhandlungsführung, aber so richtig durchdacht wirkt es für mich jetzt auch nicht, ja.
Ja, da hat man halt den Trumpf so ein bisschen abgegeben, ja. Wo es auch scheinbar zum Eklat kam, war beim Ehegattensplitting.
Ja, da haben die wohl richtig dann erstmal die Verhandlung unterbrochen und mussten aus dem Raum gehen, weil die SPD das Ehegattensplitting abschaffen will. Und eben das damit begründet, dass eben die Frauen in schlecht bezahlten Jobs landen und eben durch das Ehegattensplitting benachteiligt werden und übervorteilt werden, weil sie eben so klein gehalten werden. Das ist jetzt nicht Zitat, so interpretiere ich das jetzt, ne? Klein gehalten werden, weil eben der Mann dann eben so viel arbeiten geht und ganz viel verdient und eben die Frau, die zu Hause bleibt, ist das Steuersparmodell. Und daraufhin fragte dann jemand von der CSU, ob sie denn wirklich die Frauen für so blöd halten, dass sie nicht sich sozusagen so unterbuttern lassen oder ob sie nicht den Frauen da zutrauen, eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann hat die SPD wohl geschlossen den Raum verlassen.
Kam übrigens von einer Frau, so wie es berichtet wurde, von einer CSU-Politikerin. Ja, also kann man drüber streiten. Ich meine, das Ehegattensplitting führt schon zu Vorteilen, wobei die auch oft überschätzt werden. Wenn wir so ein Beispiel machen, jetzt nehmen wir mal an, der Mann verdient 45.000 Euro, beziehungsweise 45.000 Euro pro Jahr versteuern und die Frau 50.000 Euro, hat man einen Steuervorteil von irgendwie 23 Euro pro Jahr. Selbst im Extremstfall, jetzt nehmen wir mal an, die Frau verdient 1 Million und der Mann gar nichts, dann ist der Steuervorteil pro Jahr bei etwa 20.000 Euro. Viel Geld, aber ich glaube, das Ehegattensplitting wird auch so ein bisschen überschätzt manchmal, ja.
Na, ich meine, wo natürlich schon was dran ist, ist, dass man natürlich sagt, wenn man jetzt in dieser Situation, sagen wir jetzt klassischerweise die Frau, ja, hat dann irgendwie die, zieht die Kinder, bleibt zu Hause und dann könnte sie natürlich vielleicht auch irgendwann, wenn so die Kinder aus dem Gröbsten raus sind, wieder anfangen zu arbeiten und dann hat man vielleicht noch so die Steuerklassen gewechselt und dann bekommt man das erste Angebot auf dem Tisch und stellt halt fest, okay, dadurch, dass ich hier in der schlechtesten Steuerklasse bin, oder ist ja egal, Steuerklasse am Ende spielt ja keine Rolle, ne, aufs gesamte Jahr gesehen. Aber selbst wenn ich mir das durchrechne, bin ich hier eben gleich in der höchsten Progressionsstufe und von meinem Gehalt geht halt direkt mal 45% dann weg. Und das lohnt sich ja für mich eigentlich gar nicht. Aber auch da bin ich eigentlich doch so ein bisschen mehr auf der Linie der CSU-Politiker, weil man wird, glaube ich, in so einer Ehe, die so viele Jahre so geführt wird, schon irgendwie das gesamte Haushaltseinkommen in Betracht ziehen, ne? Also da wird jetzt nicht die Frau sagen, ich gehe nicht arbeiten, weil ich da irgendwie zu viele Steuerabzüge habe, sondern da wird man natürlich schon die gesamte Haushaltskasse irgendwie im Blick behalten. Und da traue ich den Eheleuten, die da vielleicht weniger arbeiten, schon auch zu, da selbst nachzurechnen und zu überlegen, ob die Arbeit sich lohnt und jetzt nicht, dass man das deswegen ausschließt, weil man vielleicht mehr Abzüge hat. Das sehe ich eigentlich auch nicht so als großes Thema, oder wie
Ja,
siehst
gut,
du
ich
das?
meine, auch die ersatzlose Abschaffung des Ehegattensplittings wäre halt einmal eine Steuererhöhung und würde dann auch natürlich denjenigen, die dann nicht verheiratet sind, auch nichts bringen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ungerecht, dass jemand, der verheiratet ist, anders steuerlich behandelt wird als jemand, der nicht verheiratet ist. Aber natürlich ist Commitment ist natürlich nochmal was anderes, weil wenn ich jetzt nicht verheiratet bin, wo ziehe ich dann die Grenze? Beim Zusammenleben oder muss ich gar nicht zusammenleben? Ja, das stelle ich mir in der Praxis ein bisschen schwierig vor, ja.
Ja, du hast ja auch wirklich so ein verfassungsrechtliches Thema, ne? Die Ehe ist ja geschützt, das hat man ja nicht geändert. mit der Schuldenbremse gleich noch den Eheschutz raus. Weiß gar nicht, ob das auch gegangen wäre. Das ist ja nach wie vor vorhanden und da ist ja dieses klassische Wirtschaftsmodell eben, dass man sich vielleicht auch dafür entscheidet. Ein Partner geht arbeiten und der andere nicht. Und wenn man jetzt, wir haben ja diesen progressiven Steuertarif in Deutschland, das bedeutet ja letztendlich, dass ein Ehepartner ein hohes Einkommen braucht, um den anderen mit durchzufinanzieren in der Wirtschaftsgemeinschaft Ehe. Und insofern wäre das ja dann eigentlich, wäre ja unser Steuersystem bestrafend für Eheleute, ne? Wenn die eben sagen, wir haben uns für dieses klassische Familienmodell entschieden und das ist auch grundgesetzlich geschützt und wir wollen das halt jetzt so machen, dass ein Partner viel verdient und der andere wenig. Und dann schaut man sich den Steuertarif an und stellt fest, wenn der eine jetzt dann, ne, eben vielleicht dann Vollzeit geht, viele Überstunden macht oder einen Job mit viel Reisetätigkeit, wo er gut verdient wird, annimmt, dann kommt er in eine höhere Progressionsstufe und muss eben plötzlich 45% abgeben mit Soli, als wenn beide einfach nur einen ganz normalen Job gehabt hätten, wo sie vielleicht beide nur 30% gezahlt hätten, dann wäre das ja schon auch Nachteil, wenn man heiratet irgendwo, ja, und das darf natürlich nicht sein. Und irgendwas anderes müsste man sich dann schon einfallen lassen.
Ja, auch diejenigen, die vielleicht in der Ehe sind und die Abschaffung fordern, am Ende hat man halt insgesamt weniger Geld. Ja, also ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Es ist manchmal auch nicht so die objektive Diskussion, weil viele dann auch nicht verstehen, dass es ja im Prinzip nichts mit den Steuerklassen zu tun hat. Ich meine, dieser Gedankengang, okay, der Mann hat jetzt die Steuerklasse 3, weil er irgendwie mehr verdient in der Ehe und die Frau hat die Steuerklasse 5, weil sie weniger verdient hat, überproportional viele Abzüge. Da muss ich ja erstmal auch als Frau ja zustimmen. Also der Mann kann jetzt nicht mich in die Steuerklasse 5 schieben, ohne dass die Frau dann den Antrag auf Steuerklassenwechsel mitträgt. Aber die Frau kann schon die Steuerklasse 4 wieder einnehmen, ja, auch ohne Zustimmung dann. Also es ist ja erstmal der Fall. Und dann der zweite ist, ich habe ja am Ende dann weniger Geld, wenn das Ehegattensplitting wegfällt, also insgesamt als Ehepaar, weil ich einfach eine höhere Steuerbelastung habe. Ich weiß manchmal gar nicht, ob das so allen so bewusst ist. Ja, also man gewinnt jetzt nichts als Ehepaar, wenn das Ehegattensplitting abgeschafft wird. Was ich natürlich verstehen kann, wenn jetzt nicht verheiratete Paare sagen, vielleicht auch mit Kindern, ja, ich hätte halt gern, was weiß ich, so eine Art Familiensplitting oder irgendwie sowas, weil es nicht sein kann, dass eben dann Ehegatten irgendwie bevorzugt werden. Ich meine, das kann ich noch nachvollziehen, aber ich,
Aber ich nicht.
ja, okay, du bist natürlich auch.
Warum heiraten die nicht einfach, ja? Also ich meine, mit der Ehe geht ja auch so eine gegenseitige Unterhaltspflicht einher. Das heißt, du liegst dann nicht dem Staat auf der Tasche, sondern hast erstmal deinen Ehepartner, der dich unterhalten muss. Warum sollen die unverheirateten Paare nicht einfach heiraten?
Christiane führt zu Hochzeitsanträgen. Ich glaube, also ich glaube, viel wird auch auf diesem Steuerklassenthema rumgeritten. Ich glaube, bei vielen auch, weil der Mechanismus nicht so richtig verstanden wurde. Ja. Man muss natürlich schauen, klar, wenn jetzt jemand eine Steuerklassenkombination 3 und 5 hat, dass halt ein finanzieller Ausgleich geschieht. Aber oft ist es ja auch so, dass derjenige, der mehr verdient, ja, netto, dann auch mehr zum Haushalt beiträgt, ja, und den anderen Partner nicht irgendwie an der langen Hand verhungern lässt. Ja, also wie gesagt, SPD, will es abschaffen, CDU, CSU nicht.
Ich meine, wo ich schon so einen Punkt sehe, das hatte ich auch ja schon mehrfach gesagt, die Förderung von Kindern, ne, die ist natürlich in Deutschland irgendwie vorhanden. Klar, es gibt Kindergeld und die Kita wird bezuschusst, wenn man dann einen Platz bekommt, und so. Also da wird schon natürlich viel für Kinder ausgegeben, aber jetzt so bei der Steuer gibt es ja eigentlich so richtig wirklich nennenswerte Vorteile von Kindern eigentlich nicht, ja. Das ist ja auch immer so ein Trugschluss. Ah, ich habe ein Kind bekommen, was kann, wie viel spare ich jetzt? Da muss man eigentlich sagen, naja, du kriegst dein Kindergeld und so. Das war es dann in der Regel, außer man verdient sehr viel, dann gibt es noch einen zusätzlichen Steuervorteil über das Kindergeld hinaus, okay. Aber das ist natürlich im Gegensatz zu der Förderung, ne, also wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt dann die Ehe und da gibt es dann doch, haben wir ja gerade gesagt, bis zu 20.000 Euro Steuervorteil pro Jahr bei sehr hohen Einkünften. Wenn man eben kinderlos ist, gibt es ja dann auch. Und gleichzeitig gibt es natürlich viele, die Kinder in die Welt gesetzt haben, um die kümmern, die Verpflichtungen da eingehen und ja irgendwie auch damit dazu beitragen, die ganzen Demografieprobleme hier in Deutschland vielleicht zu lösen. Da glaube ich schon, dass man da noch mehr Anreize setzen könnte, vielleicht auch durch die Förderung von Kindern im Steuerrecht hier das noch zu begünstigen, dass da noch ein bisschen was passiert. Ja, da würde ich vielleicht sagen, ich habe ja mich hier gerade pro Ehe und so ausgesprochen, aber ich glaube, pro Kind ist wahrscheinlich noch förderungswürdiger, wäre jetzt so mein Gefühl, wenn ich die politische Richtung abdriften darf.
Ja, also ich glaube, es braucht Betreuungsmöglichkeiten oder mehr Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, Kleinkinder. Das hilft vielleicht sogar mehr als irgendwelche steuerlichen Geschichten. Aber gut. Ja.
Was ja vielleicht auch noch so ist, ne? Das ist ja so eine Lösung, ne? Das habe ich auch schon mal als Kritikpunkt gelesen, den ich auch ganz gut finde. Das schneide ich mir zwar auch so ein bisschen ins eigene Fleisch. Es ist ja so, dass man jeder Mensch und auch jedes Kind hat ja so einen Grundfreibetrag, ne? Also rein theoretisch jeder mit Erblicken des Lichtes der Welt im Kreissaal hat man ja den steuerlichen Grundfreibetrag, den man schon als Baby für sich nutzen kann. Das Problem ist natürlich jetzt, dass man als Kind in der Regel noch keine eigenen Einkünfte hat, weil man ja noch minderjährig ist und vielleicht gerade noch Säugling ist. Und wenn man aber natürlich jetzt, das gebe ich hier mal selbst als Steuerberater zu, wenn man einen guten Steuerberater hat, der hilft einem dann natürlich dabei, dafür zu sorgen, dass die Kinder vom ersten Tag an eigene Einkünfte erzielen. Beispielsweise, indem man dann Immobilieneinkünfte schon auf die Kinder überträgt, mit Nießbrauchsrechten oder Familiengesellschaften gründet, wo man dann Assets reinpackt, sodass die Kinder schon daran beteiligt und so. Das ist ja eigentlich, ich meine, mir macht das immer Spaß und ich mache das auch gern, dass man dann solche Konstrukte baut. Aber so gesamtgesellschaftlich gesehen ist das ja auch so ein gewisser unfairer Vorteil, den man sich da verschafft, ne? Dass man eigentlich sagt, okay, als Familie, wenn du eben einen guten Steuerberater hast, schaffst du es ja wie so ein Familiensplitting für dich selbst zu erreichen, dass du sagst, okay, du kannst den Grundfreibetrag der Eheleute zusammen nutzen und die Grundfreibeträge deiner Kinder kannst du eben auch schon nutzen, indem du es schaffst, denen eigene Einkünfte zuzusprechen. So ein paar Gestaltungen geht das ja schon. Und dafür braucht man natürlich so ein gewisses Grundvermögen. Und ich glaube, weil man, das würde, glaube ich, dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auch gut tun, wenn man es schaffen würde, die Grundfreibeträge aller Kinder auch den Eltern zugutekommen zu lassen in irgendeiner Form, auch ohne, dass man große Gestaltung anstrengen muss. Das, das fände ich eigentlich ganz sinnvoll, auch wenn ich mir da ein bisschen natürlich jetzt ins eigene Fleisch schneide.
Ja, also weniger Mieteinnahmen bei den Kindern.
Genau, das darauf könntest du dann verzichten, ne? Muss dann nicht sein.
Ja.
Übrigens, das Ehegattensplitting kostet 25 Milliarden pro Jahr, schätzt man zumindest. So, in den heutigen Dimensionen gar nicht so viel, aber immerhin doch mehr zum Beispiel als die Schenkung Erbschaftssteuer bringt. Ne? Also da hat man, glaube ich, schon einen Hebel in der Hand, den man da in Bewegung setzen kann.
Ja, könnte. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Koalitionsverhandlungen. Ob sie sich einig werden. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian, irgendwie so richtig voran geht's auch nicht. Ja, also klar, man hat jetzt hier die Schuldenbremse hier mehr als aufgeweicht. Im Prinzip, ich meine, diese Verteidigungsausgaben, das heißt ja übersetzt, es gibt keine Schuldengrenze mehr, zumindest wenn es für Verteidigung genutzt wird, weil es wurde jetzt nicht gesagt, was weiß ich, man macht jetzt irgendwie bis zu einem Betrag X dann die Schuldenbremse auf. Man hat einfach gesagt, wenn es nicht reicht für Verteidigung, dann gibt es keine Schuldenbremse mehr. Aber so die anderen Sachen, also jetzt hat man irgendwie den Geldhahn aufgedreht, aber die Frage ist ja, wenn ich halt, was weiß ich, die Hälfte an irgendwelchen Planungs- und Genehmigungskosten habe bei einem Projekt, vielleicht sollte man erstmal da abbauen, bevor ich dann den Geldtopf aufmache. Und es ist ja schon wahnsinnig. Jetzt hat man hier auch für die Infrastruktur nochmal 500 Milliarden extra über 10 Jahre und jetzt doktert man an einem Prozentpunkt Körperschaftsteuerbelastung in irgendwie 4 Jahren rum. Also ist irgendwie auch nichts, wo man sagt, jetzt geht es hier wahnsinnig voran. Also weiß ich, wie du das siehst. Ja?
Natürlich diese Steuer, also das ist ja immer dieses Thema auch gewesen. Ne? Die Idee wäre ja, du senkst jetzt die Steuern und setzt damit einen Wachstumsimpuls, sodass du dann langfristig mehr Steuereinnahmen hast, weil die Wirtschaftsleistung nach oben geht, weil eben die Unternehmen mehr investieren können, weil einfach mehr Liquidität übrig geblieben ist und sie das nicht an den Staat zahlen müssen, der das Geld dann einfach nur umverteilt, statt irgendwie in Investitionen steckt, die langfristig mehr Nutzen bringen. Ja, das passiert ja in der Regel nicht beim Staat, bei Unternehmen schon, weil die vielleicht mehr forschen oder ein neues Werk bauen oder wie auch immer. Ne? Und das könnte ja so die Idee sein, wobei das ist sicherlich volkswirtschaftlich auch total umstritten, ob das funktioniert oder nicht, dass man sagt, man senkt die Schulden, finanziert das auch über Schulden und hofft dann, dass eben langfristig mehr Geld reinkommt, um diese Schulden plus Tilgung finanzieren zu können. Ich meine, das hätte man, das ist ja nicht Bestandteil gewesen, dieser Schuldenbremse, eine Auflösung, ja, so ein Paket, aber ich denke halt schon, dass im Haushalt gerade bei den Sozialausgaben so viele Einsparmöglichkeiten da wären, um da hier locker nochmal einen zweistelligen Milliardenbetrag irgendwo einzusparen, um dann daraufhin die Steuern senken zu können. Ich glaube, das wäre sicherlich auch ein einfacher Weg, aber da scheint es ja irgendwie auch keinen Druck gegeben zu haben von der CDU, dass man sagt, hey, wir machen das hier mit der Schuldenbremse und mit allen möglichen Themen, die ihr da gerne durchsetzen wollt, aber ihr müsst euch im Sozialbereich auch zumindest ein bisschen bewegen. Das ist ja eben wohl das, was, wo auch alle so jetzt sich die Frage stellen, was soll das eigentlich hier, das die ganzen Probleme mit Geld zu erschlagen, ohne die Strukturreformen vorher zu machen. Da haben wir auch diese 4 Ökonomen da, die das vorgeschlagen haben, das Schuldenpaket irgendwie mehr oder weniger auch zurückgerudert und haben gesagt, naja, so hätten wir das jetzt auch nicht gedacht. Wir haben den Koalitionären empfohlen, das mit der Schuldenbremse aufzuweichen, aber wir sind natürlich davon ausgegangen, dass die dazu auch gleich Strukturreformen machen, dass die davon überhaupt nichts wissen wollten. Das hätten wir jetzt nicht gedacht, aber ja, so läuft das ja dann immer in der Politik, ne?
Ich weiß noch, letztes Jahr im Oktober war es, glaube ich, als Christian Käser, der Global Head of Tax der Siemens AG, bei einer öffentlichen Finanzausschusssitzung gemeint hat, als er gefragt wurde, so wie er das Ganze sieht, hat er gemeint, es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren. Die Frage ist, ob da ging es auch schon damals. Da gab es ja auch damals einen Antrag der CSU-CSU-Fraktion, dass man eben das Steuerrecht vereinfachen und entbürokratisieren sollte und eben, dass die Steuerbelastung bei Unternehmensgewinne auf 25% sinken soll. Also es ist ja nicht, dass es unbekannt war oder ist, ja, wenn jemand von dem Kaliber schon sagt, dass es halt nichts gibt, was dafür spricht, in Deutschland zu investieren, dann sollte man vielleicht die Unternehmenssteuerbelastung nicht um einen Prozentpunkt ab 2029 senken.
Ja, genau. Ja, oder ich glaube auch diese ganze, also Arbeitsrechtsthematiken zum Beispiel, ne, da gab es ja auch interessante Ansätze jetzt schon von der Ampelregierung, die gesagt haben, okay, ich glaube, das war im Finanzbereich, wenn du im Finanzbereich mit einem sehr hohen Gehalt arbeitest, kann man vereinbaren, dass es zum Beispiel keinen Kündigungsschutz gibt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist jetzt aber auch ein bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich meine, das war in irgendeinem Gesetzespaket drin. Und da sagen ja auch viele Ökonomen, dass das total schlau wäre, das auch auszuweiten, beispielsweise auf Softwareentwickler oder so, weil man eben sagt, in der EU oder in Deutschland hat es überhaupt keinen Sinn, Software zu entwickeln, weil oder irgendwelche Innovationen in diesem Bereich zu entwickeln, weil es halt oft so ist, dass du irgendwie 10 Dinge machst, 8 gehen, funktionieren nicht, die hast du probiert und dann lässt es halt wieder sein. Und eins klappt vielleicht ein bisschen und eins wird richtig gut. Und die Investoren müssen natürlich dann das alles mit einkalkulieren, dass die 8 oder 9 Dinge schief gehen und müssen eben da die Kosten berücksichtigen, auch für das Offboarding des Personals, was sie da einmal eingestellt haben, ne? Und wenn man dann hier in Deutschland eben noch ja jahrelange Kündigungsschutzprozesse oder irgendwelche Transfergesellschaften und sowas alles mit bedenken muss, dann wird das Ganze natürlich viel teurer, als wenn man diese Investitionen dann halt in einem anderen Land machen lässt oder so, ne? Und dann hast du natürlich hier auch nicht so den Antrieb oder das Kapital für so innovative Produkte. Siehst du jetzt im Bereich KI, dass da jetzt auch nicht so viel hier in der EU abgeht wie in den USA. Da gibt es, glaube ich, auch noch viel, viel, aber das ist, glaube ich, also da würden, glaube ich, sofort alle den Raum verlassen, wenn man jetzt solche Vorschläge machen würde, ja. Da müssen wir uns, glaube ich, mit abfinden, dass sowas nicht passiert.
Ja, also, was machen wir? Christian, abwarten.
Hören wir es nächste Woche, ja, und guck mal, was das mit dem Soli bringt, ja. Da bin ich
Ja.
ja schon gespannt, also mit das Bundesverfassungsgericht. Mal schauen.
Ja, was ist noch ein Tipp von dir zum Soli-Urteil?
Ja, ich glaube, war das Folge 80 oder so? Wir können es nochmal in die Shownotes schreiben. Da haben wir ja schon gesagt, dass es wohl verfassungswidrig ist, aber wahrscheinlich nicht rückwirkend, sondern nur für die Zukunft wäre mein Tipp.
Ja, meiner auch. Jetzt warten wir mal ab, was da am Mittwoch entschieden wird, ja, in Karlsruhe. Also, in diesem Sinne, mach's gut. Ja, ciao, ciao.
Bis dahin, ja, Fabian, mach's gut.
Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.